Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Der Sieger des Masters 2018 steht fest und er heißt Patrick Reed. Mit minus 15 siegte er einen Schlag vor Ricky Fowler und zwei vor Jordan Spieth. Und damit begrüßt euch Malte Asmus herzlich zur Masters Edition von Nur Golf hier auf meinsportradio.de. Wir haben euch ja gestern die Schlussrunde aus dem Augusta National live übertragen. Mit dabei waren auch unsere Kollegin Desiree Wolf und die Golfpost-Kollegen Robin Bulitz und Tobias Hennig. Und die drei, die begrüße ich jetzt auch zur Nachbetrachtung des ersten Major des Golfjahres. Hallo an Desiree, hallo an Robin. Hallo an Tobias.
Hallo Malte.
Hallo.
Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Ja, gestern Abend, wir haben es übertragen, den Sieg von Patrick Reed. Die Patrons im Augusta National, die wollten eigentlich Rory McIlroys Career Slam sehen. Als sich dessen Hoffnungen dann in Luft auflösten, feuerten sie Jordan Spieth an. Der brillierte auf der Schlussrunde, zeigte ein Birdie-Feuerwerk, patzte erst am Schlussloch und so reichte es am Ende für Spieth in seinem Wohnzimmer. Ebenso wenig zum Sieg wie für den sehr starken Ricky Fowler. Auch der ein Fan-Liebling beim Masters, doch gewonnen hat am Ende Patrick Reed. Ein Mann, der aufgrund seiner Art und seines Auftretens jetzt nicht unbedingt everybody's darling ist, aber Robin, ich glaube, da können wir uns drauf einigen, ein absolut verdienter Champion.
Ja, definitiv. Man kann halten von Patrick Reed, was man möchte. Die Amerikaner sprechen vielleicht sogar noch etwas offener über seine verschiedenen Marotten, als wir es hier in Europa tun. Wir beziehen uns einfach immer nur auf diese Ryder Cup Geschichte mit McIlroy damals und beleuchten ihn gar nicht so in dem Maße, wie die Amerikaner es tun, die sich Woche für Woche im Zweifel mit ihm auseinandersetzen. Aber wie gesagt, sein Spiel war einfach so gut alle vier Tage über. Er hat jetzt nur am Finaltag nicht in den 60ern geschossen, sonst hätte er vier Runden in den 60ern gespielt. Das ist immer schon eine Ansage in Augusta. Hat zwar nicht ganz geklappt, aber nichtsdestotrotz absolut verdienter Sieger, wie er gestern den Sieg sich gesichert hat, wie er ruhig geblieben ist vor allem Dingen. Er hat ja am Anfang direkt der Kampf mit McIlroy an der Spitze, da ist McIlroy zwar fix rausgefallen, dann der von hinten heranstürmende Jordan Spieth, dann Ricky Fowler, der sich auch wieder vorgepirscht hatte und an den Rand kam. Er sieht natürlich auch überall die Scoreboards und hört die Jubelschreie, alle pushen Jordan Spieth noch, damit der nochmal da reinkommt. Er hat einen kühlen Kopf bewahrt und das Ding definitiv verdient gewonnen.
Also das können wir auf jeden Fall festhalten. Desiree, wir hatten ja jetzt eben schon eingangs gesagt, er ist nicht everybody's darling, er ist ein sehr schwieriger Charakter. Die Kollegen von golf.com haben das Ganze mal ein bisschen aufgedröselt und ein bisschen hinter die Kulissen geblickt, was bei Patrick Reed eigentlich los ist, was ihn dann auch zu so einer schwierigen Persönlichkeit macht. Da steckt ja eine ziemliche familiäre Geschichte auch hinter.
Ja, das ist jetzt tatsächlich auch zu viel, um das alles jetzt hier in der Sendung aufzubringen. Ich würde den interessierten Lesern das einfach empfehlen, das gegebenenfalls mal aufzurufen, golf.com und dann Knockout, My Son is a Masters Champion, ist die Überschrift. Ein Artikel über seine Familie und über die Verhaltensänderung, die resultiert ist, seit Patrick Reed 2012 seine jetzige Frau eben geheiratet hat. Das ist jetzt so das ganz Vordergründige, was man wirklich von außen betrachten kann. Er hat komplett mit seinen Eltern und seiner Schwester gebrochen, mit seiner Familie, was daran resultierte, dass eben Schwester und Eltern in Augusta, die wohnen um die Ecke von dem Golfplatz, also in Augusta zumindest, und haben da halt die übliche Masters-Party gemacht und ihrem Sohn dabei zugeguckt, wie er bei Masters siegt. Patrick Reed hat da explizit gesagt, er wünscht seine Familie nicht vor Ort. Gut, jetzt gibt's natürlich Familienentfremdungen aller Orten und das hat ja auch immer viele Gründe, aber in seinem Fall ist es schon sehr krass, weil es eben offensichtlich mit seiner Frau zu tun hat, er hat sich jetzt komplett auf seine Schwiegerfamilie da fixiert und da gibt's eine Geschichte, die halt so ein bisschen zeigt, wie schlimm das Ganze ist, dass seine Eltern, also der hat kompletten Kontakt abgebrochen, die hören gar nichts mehr von ihm und sind dann auf eigene Faust zu den US Open mal gefahren, um ihren Sohn mal wieder spielen zu sehen und dann hat irgendwie kurz vor Beendigung des Turniers kam Security und Polizei und hat die Eltern und die Schwester vom Platz geführt Und das war auf Maßgabe von der Frau, von dieser Justine, die nicht wollte, dass die Eltern da vor Ort sind, wenn Patrick Reed die US Open spielt. Also das ist dann schon sehr eklatant. Und wenn du dann halt noch weiter zurückgehst in der Vita von Patrick Reed, das jetzt vielleicht noch wirklich als Grund, ist er halt ein Typ gewesen, der immer sein eigenes Ding gemacht hat, immer sehr einzelgängerisch war. Dagegen ist er prinzipiell auch nichts einzuwenden. Aber er hat halt sich dann natürlich auch unter Teammates dann nicht wirklich Freunde gemacht, war immer nicht gut gelitten in den Teams, hat sich da auch nicht drum geschert, wie da jetzt irgendwie sich zusammenraufen funktioniert. Und es gab also mehrere Petitionen von Golf-College-Teams, die gesagt haben, hey, können wir den nicht aus der Mannschaft haben, weil der wirklich einfach hier nicht bereit ist, sich einzufügen. Und dann hat er natürlich das gemacht, was zu College-Zeiten dann halt öfter mal passiert. Der hatte dann irgendwie Schwierigkeiten mit Alkohol und sonst irgendwas. Und das Ganze kulminierte dann, und das ist halt dann der Punkt, wo man versteht, warum viele Golferkollegen dann nicht so begeistert sind, in einer Situation, dass er bei einem College-Event oder irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo genau das war, einen Ball ins Rough gespielt hat, nach rechts, und sich entschlossen hat, einen anderen Ball, der weiter am Fairway lag, also besser lag, zu nehmen und seinen eigenen Ball nicht weiter zu spielen. Und da haben ihn die Kollegen erwischt dabei, und er selbst hat dann immer behauptet, er hätte das nicht gemerkt und so. Und das muss aber ein offensichtlicher Betrug gewesen sein. Und da reagiert natürlich dann die Golfwelt sehr allergisch. Also das ist mal so ein bisschen, das sind jetzt einige Fetzen aus der Vita von Patrick Reed. Er ist dann immer wieder trotzdem ins Team zurückgekommen, weil er einfach ein fantastischer Spieler ist, hat dann auch seine College-Teams jeweils immer zu großen Erfolgen geführt. Aber auch seine Ryder Cup-Kollegen heutzutage sagen auf Nachfrage, ich kann da nichts zu sagen, weil ich kenne ihn nicht. Er lässt niemanden an sich ran, der macht sein eigenes Ding.
Und sein Ding hat er gestern und am ganzen Masters, in der ganzen Masters-Woche wirklich gut gemacht. Tobi, vor allen Dingen die Putts, 104 Putts hat er gebraucht in der ganzen Woche. Bester in der Statistik.
Ja, das ist unfassbar, wenn man bedenkt, dass ein Golfturnier 72 Löcher hat, man zwei Putts rechnet, da kommt man auf 144, ne? Ja. Da fehlen 40. Gerade bei den Grünen in Augusta ist es schon eine sensationelle Statistik. Für mich auch der absolut verdiente Sieger, ob man ihn mag oder nicht. Man kann halten von ihm, was man will. Desiree hat eben die ganze Geschichte erzählt. Was ich übrigens noch ganz interessant finde, es war ja nicht irgendeine Universität, von der er geflogen ist. Es war ausgerechnet die Universität of Georgia. Also der Bundesstaat, in dem auch Augusta liegt. Und er ist ja dann gewechselt auf die Universität in Augusta. Und auch da hat man ihn dann später noch ich glaube sogar mehrmals suspendiert, ne, einmal auf jeden Fall. Und ja, also er kennt sich auch in Augusta aus, hat zweimal die landesweite College-Meisterschaft gewonnen. Hat also auch eine Vergangenheit schon in Augusta, ist quasi auch irgendwie so eine Art Wohnzimmer für ihn. Ja, aber wie gesagt, wenn man das Turnier betrachtet, denke ich, hat am Ende der Beste gewonnen. Und das muss man dann natürlich auch einfach neidlos anerkennen, ob man, wie gesagt, jetzt ihn persönlich da irgendwie mag oder nicht. Ich finde das gar nicht so relevant. In allen Sportarten wird immer nach Charakteren geschrien. Und wenn er mal so einen Charakter gewinnt, dann maulen alle, ich mag den nicht. Und dieser scheiß Hashtag Anyone But Reed, der da gestern auch auf Twitter rumging, ja, das finde ich irgendwie dann schon halbwegs daneben. Wie gesagt, mögt ihn halt nicht, aber er war der beste 4 Tage in Augusta und damit hat er verdient das Green Jacket gewonnen.
Und er hatte vor allen Dingen einen Mann an seiner Tasche, der ihm auch noch sehr geholfen hat. Wir haben es eben gehört, er lässt nicht viele an sich ran. Den Rat seines Caddies, den hat er aber zugelassen. Das hat er auf seiner Pressekonferenz nach dem Sieg erklärt.
You know, my caddy Kessler, he did such an awesome job this week and, you know, especially today on keeping me in it. And, you know, when I birdied 14, you know, he looks at me and I wanted to go for it on 15 because I had a tiny little window. And, you know, he's like, no, he's like, we have the lead. He's like, chip it down there. He's like, let's try to make birdie with your wedge. Worst case scenario, we'll make par. And when I made par on 15, that's when, you know, and Jordan finished at 13 and Ricky was at 13 at that point. You know, he just looked at me and said, hey, it doesn't matter. Don't look that bored. It doesn't matter. He goes, it all comes down to us. He's like, go out and play golf. He's like, if you do what we do, he's like, we will win this golf tournament. Let's go do it. And of course, it didn't help that Ricky birdied the last to get it to one shot. But you know, I just kept on reminding myself, and he kept on reminding me, just go do you, go play golf. And, you know, I was able to get through it mentally and just, you know, put together a solid 71.
Ja, Robin, er musste erstmal dran erinnert werden, dass er dann doch ein bisschen die Ruhe behält, eben nichts riskiert, sondern das Ganze ganz locker und flockig da zu Ende spielt, ohne jetzt großes Risiko einzugehen. Man weiß ja bei Patrick Reed, dass er 54 Lochführungen wirklich gut verwertet. Jetzt liegt er bei 4 von 6 bei seinen Versuchen oder bei seinen Schlussrunden, wo er mit einer Führung nach 3 Runden reingegangen ist. Hast du auch das Gefühl gehabt, dass er dazu neigt, jetzt gestern vielleicht irgendwann doch zu überpowern, weil er einfach zu viel will?
Ja, wenn man beobachtet, was Patrick Reed für ein Spieler ist, wenn wir uns den Ryder Cup einfach nochmal ins Gedächtnis rufen, dann ist es natürlich klar und offensichtlich, dass Patrick Reed sehr emotional ist auf dem Golfplatz. Wir haben ja gerade auch mal seine Vita so ein bisschen beleuchtet. Das lässt ja auch schon auf etwas Emotionalität schließen. Und klar, dass so jemand dann, wenn es um so viel geht, auch angreifen will, attackieren möchte und dieser Emotionalität freien Lauf lässt. Und wenn er dann jemanden hinter sich hat, wie seinen Caddy, der genau die richtige Entscheidung getroffen hat und ja, mit vielleicht diesem Rad an Loch 15, ich glaube, er lag links in den Bäumen, hätte zwar angreifen können, das lange Par 5, hätte dort aber natürlich den Schlag übers Wasser wagen müssen. Ja, der Rad war natürlich Gold wert. Und dementsprechend hat er die Emotionalität von Patrick Reed vielleicht in dem Moment ein kleines bisschen ausgebremst, ihn zurückgenommen und ja, dementsprechend schon einen gewissen Anteil an diesem Sieg, der ihm dementsprechend dann natürlich auch finanziell gut entlohnt wird.
Definitiv, ihm natürlich auch in der Weltrangliste ordentlich Punkte bringt. Er wird nämlich jetzt auf Rang 11 mittlerweile geführt, springt von Platz 24, also ein gewaltiges Stück hoch und bringt ihn natürlich auch in der ewigen Bestenliste des Golfsports auch ein Stück weiter. Also er ist jetzt Major-Sieger. Das können ja alle nicht unbedingt von sich behaupten, Desiree. So zum Beispiel auch Ricky Fowler noch nicht, der ja gestern dann auch nach einigen Problemen zwischendrin, wir hatten ihn schon mal abgeschrieben, dann doch nochmal zurückkam, hinten raus noch ein wirklich sehr, sehr starkes Turnier und vor allen Dingen auch eine sehr, sehr starke Runde gespielt hat.
Ja, das war ja dann auch letztendlich so noch eine Option, dass da nachdem Jordan Spieth nach dem Aufbäumen, was wir ja sehr, sehr gerne besichtigt haben, wie er da den Golfplatz wirklich an die Wand gespielt hat, dann doch noch ein bisschen eingeknickt ist auf den letzten Löchern, war Ricky Fowler der Einzige, der Patrick Reed noch was entgegensetzen konnte und hat es ja auch getan, dann mit einem Birdie am Schlussloch. Und es ist schon immer wieder faszinierend, Ricky Fowler da zuzuschauen. Er war ja in diesem legendären Jahr, wo er bei allen Majors unter den Top 5 war, ja, immer so der Unvollendete. Also das man hat immer gedacht, Mensch, es wäre es eigentlich mal Zeit, dass Ricky Fowler gewinnt. Er hat es dann aber nicht durchgezogen. Und er wirkte jetzt gestern für mich sehr souverän. Und ich habe auch gestern in der Übertragung schon gesagt, ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl bei den Open. Könnte er da eine Rolle spielen? Also ich denke, ein Master-Sieg, nicht Quatsch, aber ein Major-Sieg ist jetzt absolut mal dran. Und vielleicht schafft's Ricky ja dieses Jahr.
Das glaubt Ricky nämlich von sich selbst auch. Er hat gesagt, jetzt fühlt er es nach diesem Turnier ganz besonders. Erstmals richtig. Wir hören mal rein, hat er in seiner Pressekonferenz gesagt.
I am ready to go win a major, but this was kind of the first major week that I've understood that and known that and felt that. I would say previously it's, you know, still feeling the nerves and dealing with, you know, tough rounds and things not going your way, but I think the big round for me was yesterday. I didn't feel my best. I felt like I had to just really stick to my game plan and kind of fight through a few times where I may not have felt comfortable and then just trying to gut it out. And obviously you can see with the 65, I was very pleased with that. So I'm ready to go. So I'm really looking forward to this year and the three majors that are left.
Also da kann noch ordentlich was kommen. Tobi, glaubst du auch, dass das jetzt in diesem Jahr bei ihm endlich, also jetzt Klick gemacht hat und sich dann auch schon in diesem Jahr auszahlt?
Das hört sich zumindest so an. Ich kannte das Zitat bis jetzt noch gar nicht. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich überrascht davon, wenn man bedenkt, dass dieses super krasse Major ja bei ihm mit den 4 Top 5 Finishes schon 2014 war und er jetzt 4 Jahre später da steht und sagt, das war das erste Mal, dass er das Gefühl hatte, er könnte das gewinnen oder sich richtig wohlgefühlt hat auf so einer Finalrunde, die ja bisher immer sein großes Problem gewesen ist, dass er am Sonntag nie wirklich tief schießen konnte, wenn es um die Wurst ging. Ja, vielleicht ist jetzt mit 29 langsam der Punkt erreicht, wo er das mental bearbeiten und verkraften kann. Und dann sollte ihm nichts im Wege stehen. Ich meine, die Anlage dazu, spielerisch hat er, das mit dem Players-Sieg hat er bewiesen, dass er auch auf der ganz großen Bühne gewinnen kann. Und ja, ob ich meine, es ist immer halt irgendwie Kaffeesatzleserei zu sagen, ja, dieses Jahr passiert's, aber ich sehe keine Hindernisse dafür, dass Ricky Fowler irgendwann ein Major gewinnt. Vielleicht dieses Jahr, vielleicht aber auch erst in 5 Jahren.
Robin, was glaubst du, wann wird's schnackeln bei ihm?
Ja, ich schließe mich dann der Desiree an. Ich habe das auch im Gefühl, dass das dieses Jahr bei der Open der Fall sein wird. Ja, dementsprechend halten wir die Daumen im Juli und wünschen Paula das Allerbeste. Ich werde mir das Ganze von vor Ort anschauen und ja, gerne natürlich mit euch auch wieder darüber berichten.
Da freuen wir uns auf jeden Fall schon drauf. Ist schon mal vorgemerkt, die Open im Juli dann natürlich wieder bei uns auch im Programm hier auf meinsportradio.de bei Nur Golf. Wir sprechen gleich noch weiter. Wir haben ja noch viel mehr abzuhandeln bei diesem ersten Major des Jahres. Vorher mal eine kleine Verschnaufpause und ein Hinweis auf das, was in den nächsten Wochen noch kommt hier bei uns auf meinsportradio.de. Und da gibt es ja noch viel mehr als nur Golf, aber vor allem auch Golf. Also, das wollen wir jetzt auch nicht kleiner reden. Gleich mehr von uns hier in.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Der Sendung.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Der dritte internationale Berlin Cup im Goalball auf meinsportradio.de. Live. 7 internationale Teams kämpfen um den Titel. Vom 28. bis 30. April täglich ab 9 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Nur Golf auf meinsportradio.de. Wir melden uns zurück mit dem Rückblick auf das Masters 2018. Haben eben schon über den Sieger, über Patrick Reed gesprochen, über Ricky Fowler, der nach diesem Sieg, nach diesem zweiten Platz und seiner starken Schlussrunde jetzt die Hoffnung auf einen Major-Sieg wieder ganz doll bei sich selbst geweckt hat, auch gesagt hat, er sieht sich selbst in der Lage, so ein Turnier auf jeden Fall in Bälde zu gewinnen. Wann es passiert, wir werden es erleben und hier begleiten bei nurgolf auf meinsportradio.de. Jetzt gucken wir auf einen, der schon diverse Majors gewonnen hat, nämlich Jordan Spieth. Und Tobi, der hatte gestern eine mega Schlussrunde gespielt. Eine 64 nur an dem Schlussloch. Da hat's für ihn dann noch ein Bogey gegeben, aber ansonsten blitzsauber durch den Tag gegangen und plötzlich auch wieder Siegchancen gehabt.
Ganz genau, wirklich unglaublich gewesen. Gleich mit 2 Birdies eröffnet, die Frontline in 5 untergespielt. Hat dann an der richtigen Stelle sozusagen Rory McIlroy eigentlich als Kontrahenten für Patrick Reed ersetzt, sonst hätte es durchaus irgendwie so ein bisschen gedroht, auch langweilig zu werden. Aber an der Stelle, wenn man das mal aus Fansicht sieht, wo McIlroy dann ausgefallen ist, stand er parat, um da das Ganze noch ein bisschen spannend zu machen, lag dann sogar zeitweise, auch wenn es nur wirklich ein paar Minuten waren, kurz gleich auf mit Patrick Reed. Ja, genau, und hinten raus dann noch das Bogey an der 18. Der Abschlag war nicht gut, deswegen musste er tatsächlich an einem paar 4 dann nochmal vorlegen. Kam mit dem dritten Schlag dann eigentlich echt gut an die Fahne, ich glaube, es waren knapp 3 Meter. Und da hat er dann den Putt verschoben, halbwegs unnötig. Mit einem Paar hätte er sich tatsächlich die alleinige beste Finalrunde aller Zeiten bei einem Major gesichert. So teilt er sie mit 64 Schlägen. War lange Zeit auf Kurs mit der auf den Platzrekord, der bei 62 Schlägen liegt. Aber auch so, war auch wieder ein starkes Turnier von ihm. Hat sich mit dem Freitag irgendwie so ein bisschen die echte Chance so ein bisschen genommen auf den Turniersieg. Aber mal wieder bei einem Major in Contention, wie fast immer, wenn er spielt, oben dabei, hat auch wieder Spaß gemacht, ihm zuzuschauen.
Definitiv in seinem Wohnzimmer in Augusta. Wir haben uns das ja am Donnerstag nach der ersten Runde schon mal etwas näher angeguckt, seine Leistung dort im Augusta National. Jetzt haben wir Jordan Spieth auch noch gehört auf seiner Pressekonferenz nach der Runde und er hat dazu gesagt, er hat gar nicht aufs Leaderboard geguckt, er hat einfach nur sein Ding gemacht.
First time I saw the leaderboard was after I tapped in on 18. Honest to God. Didn't look once today. That was my plan going in. I'm 9 back. Go out and just have fun. Don't worry about the golf tournament itself. Worry about playing Augusta National. I heard roars. I knew somebody was playing well. With not 8 people ahead of me starting the day. To get that much help and shoot a fantastic round was nearly impossible. But I almost pulled off the impossible. I had no idea. I didn't know. When I finished and I looked at the board, I could have been in the lead by 2 and I could have been down 4. And neither one would have surprised me.
Robin, nimmst du ihm das ab, dass er überhaupt nicht mal nach den Leaderboards geschielt hat? Die stehen ja nur im Augusta National, auch überall.
Ja, ich will Jordan Spieth jetzt nicht hier etwas unterstellen, aber die Aussage finde ich doch schon etwas fragwürdig. Also so groß, riesengroß stehen die Dinger überall. Er hat die Jubelschreie gehört und wusste, dass jemand auf dem Platz gut spielt. Ich glaube, dass er sich auch recht sicher war, dass er das war, der da gut gespielt hat. Und wenn du bei 9 unterliegst, dann weißt du, dass du dich extrem weit vorgespielt hast und irgendwo noch eine gewisse Chance hast und da lässt du mal einen Blick haschen. Dementsprechend kann ich mir das nicht so ganz vorstellen, dass er da gar nicht wusste, wie es scoretechnisch für ihn aussieht. Und ja, die Runde sensationell. Was ich noch beeindruckend finde an der ganzen Geschichte ist, er war ja mit seinem Best Buddy Justin Thomas unterwegs. Und als für Jordan Spieth die Chance da war, da nochmal richtig oben anzugreifen, hat Justin Thomas gefühlt das Golfspielen eingestellt und nur noch Jordan Spieth unterstützt, weil Justin Thomas mit 4 über Par auf den letzten 3 Löchern geendet hat. Und ich kann es mir halt richtig vorstellen, wie Justin Thomas im Geiste nur noch seinen Kumpel Jordan Spieth angefeuert hat und einfach ihm der Mund offen stand und er sich dieses Spiel angeschaut hat.
Auf jeden Fall auch eine tolle Szene und vor allen Dingen auch ja für die Kameradschaft zwischen den beiden natürlich ein sehr bemerkenswertes Zeichen. Desiree, es ging für Jordan Spieth aber auch so ein bisschen darum, seine eigenen Dämonen da so ein bisschen zu besiegen. Und das hat man auch gesehen an der 13, nachdem er das Grün und eben nicht das Wasser getroffen hat. Da löste sich ein bisschen was.
Es war an der 12, nicht an der 13. Und die 12 ist ja das Horrorloch von Jordan Spieth. Und ich würde sagen, dass da die meisten Dämonen immer noch lauern. Und entsprechend war es so, dass Spieth dann das Grün getroffen hat. Noch nicht mal besonders gut jetzt, wobei er tatsächlich auch daraus dann ein Birdie gemacht hat. Aber die Reaktion war wirklich einfach süß, muss ich jetzt sagen. Benutze ich sehr selten das Wort in unserer Berichterstattung. Aber weil er also sich mit seinem Caddy dann gefreut hat und umarmt hat, als ob er jetzt gerade die Olympischen Spiele gewonnen hätte, so ungefähr. Und das war natürlich auch so ein bisschen selbstironisch und war aber eine nette Szene irgendwie, wo du siehst, dass es Phasen gibt, ich meine, wo es bei ihm natürlich dann auch gerade gut lief und wo man auch guter Stimmung sein konnte, wo man sich selbst dann auch nicht allzu ernst nimmt. Und ich denke, dass es tatsächlich so ist, dass jedes Good Memory, was er sich da schafft, jetzt in der Ecke da bei Amen Corner, ist tatsächlich jetzt dazu da, auch diese Katastrophe da zu überdecken, die ihn da mal ereilt hat an der 12. Und insofern ist, ich glaube, Spieth ist da in so einem Spannungsfeld zwischen ja, Dämonen, das hat er auch selber so schon bezeichnet, also das ist nicht komplett einfach nur von außen reingeredet. Er sagt, die sind natürlich auf diesem Platz, die lauern auch überall, aber auf der anderen Seite steht dem eben sein Wohnzimmerfeeling entgegen und er weiß einfach, dass er diesen Platz fantastisch spielen kann Und ich denke, so ein Debakel, wie er es jetzt an der 12-mal erlebt hatte vor ein paar Jahren, wird ihm jetzt so schnell auch nicht mehr passieren, weil das sind so Dinger, die sind furchtbar, während du sie erlebst, und die waren ja selbst für unbeteiligte Zuschauer äußerst schmerzend. Also das kann kein Golfer kann da zugucken und nicht wirklich absolut mitfühlen und sich ganz furchtbar fühlen, wenn sowas passiert. Und insofern ist es, glaube ich, dann einfach eine Sache, das dann mal abzuhaken, und ich gehe davon aus, dass wir auch in den Folgejahren von Spieth noch viele hervorragende Runden beim Masters sehen werden und dass er wahrscheinlich auch noch Masters-Turniere gewinnen wird, einfach weil dieser Platz auf ihn ja fast zugeschnitten ist. Also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er kann ihn fantastisch gut spielen und er liegt ihm total. Und das hat man ja bei dieser Schlussrunde gestern auch wieder gesehen.
Und einen Masters-Sieg vor Augen gehabt hatte auch schon mal Rory McIlroy. 2011 war das. Ihr kennt alle die Geschichte, als er in Führung liegend dann auf der Schlussrunde komplett eingebrochen ist und seitdem im Augusta National so richtig nicht mehr in Tritt kommt. Gestern hatte er wieder die Chance, war als Zweiter nach der dritten Runde in die Schlussrunde gegangen. Alles war dafür ausgelegt, dass es ein quasi Matchplay mit Patrick Reed gibt, aber Tobi hat es ja vorhin schon gesagt, es ging am Ende abwärts für Rory McIlroy. Er wurde letztlich geteilter Fünfter nach einer 74er-Runde zum Abschluss. Bei den Kollegen von Golf Channel hat er versucht, immerhin noch was Positives aus dieser Runde rauszuziehen.
You know, it's hard to take any positives from it right now, but you know, I at least I put myself in a position. You know, that's all I wanted to do. The last 4 years, I've had top tens, but it hasn't been. You know, I haven't been close enough to the lead. Today, I got myself there. You know, I didn't quite do enough. But you know, come back again next year and try.
Wieder versuchen auf jeden Fall. Das ist die Devise, die er da haben muss. Tobi. Sind das, weil wir eben bei Jordan Spieth über die Dämonen gesprochen haben, auch noch bei ihm die Dämonen von 2011?
Tja, wer weiß. Ich glaube, sowas kann tatsächlich immer irgendwie einen großen Einfluss haben. Gerade in Augusta, das ganze Ding ist mit Tradition so überfrachtet, dass du, glaube ich, wenn du da einmal gut oder schlecht gespielt hast oder einmal außergewöhnlich gut oder außergewöhnlich schlecht, dass allein durch dieses ganze Umfeld das irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das bei anderen Turnieren genauso wäre, dann wäre das halt vielleicht einfach irgendwie ein schlechtes Turnier oder ein schlechtes Loch irgendwie, wo man halt mal irgendwie drei Schläge ins Wasser geballert hat oder so. Und in Augusta ist das dann halt immer irgendwie so auf Lebenszeit, wenn da mal einmal was Gutes oder was Schlechtes passiert ist. Ja, aber auch bei ihm, er hat ja nicht zuletzt am Moving Day mit seiner 65 bewiesen, dass er den Platz super spielen kann. Okay, Finalrunde ist halt immer nochmal ein anderes Thema. Aber auch bei ihm ist es, glaube ich, eine Frage der Zeit, bis er das Turnier gewinnt. Andererseits, ich meine, Phil Mickelson war 6-mal Zweiter bei der US Open. Kann halt auch manchmal sein, dass nicht alle Wünsche im Leben in Erfüllung gehen. Ja.
Und so wurde der Career Slam eben für Rory McIlroy in diesem Jahr noch nicht erfüllt. Er ist sich selber aber sicher, dass es irgendwann passieren wird.
Oh yeah, I mean 100%. I've played in two final grips in the last 7 years. I've had, you know, 5 top tens. I play this golf course well. You know, I just haven't played it well enough at the right times.
Robin, was fehlt ihm denn noch? Er hat es nicht an den richtigen Zeitpunkten gut gemacht, wie er eben sagte.
Ja, gut, die zwei Chancen, die er angesprochen hatte, 2011 und jetzt, es waren natürlich vollkommen unterschiedliche Voraussetzungen. 2011 ist er als Führender in diese Runde gegangen und ist komplett zusammengebrochen. Ich glaube, er hat damals eine 80 geschossen, war das, meine ich. Jetzt hier als Verfolger ranzugehen, hätte ich persönlich vor der gestrigen Finalrunde gedacht, liegt ihm vielleicht ein bisschen besser und lässt ihn 2011 vergessen. Jetzt hat er hier wieder bewiesen, dass es nicht geklappt hat. Auch in Contention konnte er dann nicht angreifen. Man muss aber links jetzt auch sehen, dass Rory McIlroy in den letzten paar Monaten, ich würde sagen 5-6 Monaten, jetzt nicht sein bestes Golf unbedingt auf den Platz gebracht hatte. Er ist zwar gut in Form gekommen vor Masters mit dem Florida Swing, da hat er sich relativ solide wieder präsentiert, aber ich hätte im Vornherein gar nicht gedacht, dass er unbedingt direkt um den Sieg mitspielt. Da hatte ich andere Leute eher oben auf meiner Liste, aber ich bin vollkommen bei ihm und glaube auch, dass er es definitiv schaffen kann. Er muss lediglich ja den Kopf noch mal ein bisschen freier bekommen. Gerade beim Masters jetzt. Er geht mit dieser ganzen Sache doch dann auch ein bisschen zu hart um. Wenn wir uns einen Jordan Spieth anhören, der sagt, er geht da raus, um einfach zu spielen und zu genießen und einfach tief zu feuern. Rory McIlroy, von dem würden wir sowas, glaube ich, nicht hören. Und wenn er aber den Kopf dahin bekommt, einfach rauszugehen, Spaß zu haben und zu sagen, ich möchte diesen Platz jetzt auseinandernehmen, wenn er das schafft, diesen Schalter umlegt und mit dem Fokus da reingeht, dann glaube ich, schafft das definitiv noch, den Grand Slam voll zu machen.
Also werden wir natürlich sehen, die Serie auf seiner Schlussrunde bei Rory McIlroy an der 2, da gab es eine Situation, die hat möglicherweise so ein bisschen was ausgelöst.
Ja, also in der Rückschau ist es tatsächlich so, dass er an der 2 ja einen unglaublich fantastischen Annäherungsschlag hatte, der dann eben einen Eagle-Putt beschert hat, der auch machbar gewesen wäre, also deutlich machbar gewesen wäre. Und dieser Putt ist ausgelippt und er hat dann das Birdie da gespielt. Und es war dann schon so, dass man dann einige Löcher später angefangen hat, drüber nachzudenken, okay, war das jetzt eigentlich der Knackpunkt? Und er selbst hat sich dazu auch geäußert und ich will das jetzt gar nicht vorwegnehmen, weil ich glaube, das, was er da sagt, ist tatsächlich eine sehr gute Erklärung, warum diese Runde relativ früh dann absolut gebrochen ist aus seiner Sicht.
You know, put on two, you know, I still need birdie. You know, after where I was off the tee on one, I would have taken one under through two. So it was more given that birdie back straight away on three, and then obviously birdie in four was huge, and then giving it straight back again on five. It was like every time I took a step forward, I took a step back in the next hole, and I think that was, you know, that I had a chance to maybe put a little bit more pressure on them than I did. And, you know, I'd say that three and five are the ones that I look back on, and if I could have made pars there, it could have been a different story.
Also nicht die zwei, sondern das, was danach kam, dieses Auf und Ab einfach, die Serie.
Ja, und ich habe übrigens dann auch noch ein bisschen, um runterzukommen, noch ein bisschen gelesen heute Nacht, und es ist natürlich in der Presse auch kommentiert worden, es haben sich viele auf das zweite Loch bezogen, und Nicolas Kolsertz hat sich eingeschaltet in der Diskussion und hat aus Monaco dann einfach Ähnliches gesagt und hat gesagt, ja, das war nicht nur Loch 2, sondern Loch 2 und 3 haben set the tone, hat er gesagt, also haben da quasi die Richtung vorgegeben. Also für ihn war auch ganz klar, es ging eigentlich gar nicht so sehr um die 2, sondern mehr um die 3, wo er dann das, was er sich an der 2 herausgearbeitet hat, wieder verschenkt hat. Und das Gleiche haben wir tatsächlich, dieses Muster nochmal auf 4 und 5. Und ja, und danach war irgendwie fast so wie die Luft raus bei Rory. Das hat man auch richtig gesehen. Und das ist natürlich wahnsinnig schade, weil die Runde eigentlich so zuerst so begann. Also auch an der 1 war es schon so, dass ja beide ihre Abschläge da in einer links raus, der andere noch viel weiter rechts rausgehauen haben. Und Rory hatte die aussichtslosere Lage definitiv und hat dann noch ein paar Save geschafft. Und da hat ja Patrick Reed schon einen Schlag verloren. Nach der 2 dachte man dann so, oh, hallo, jetzt sind wir aber dran. Jetzt hat Rory das Momentum auf seiner Seite und das hat dann halt leider 3, 4, 5 nicht funktioniert.
So, wenn ich da kurz nochmal einschalten darf, weil ich finde das total interessant, dass es bei Patrick Reed ja genau andersrum war, der mit einem Bogey eröffnet und dann an der 3 sich den Schlag zurückholt. Auf der 6 wieder Bogey spielt, auf der 7 Birdie, auf der 11 Bogey, auf der 12 Birdie. Bei ihm war es halt genau andersrum. Auf jedes Bogey kam ein Birdie, bei McIlroy kam auf jedes Birdie ein Bogey. War das jetzt richtig rumgesagt? Ich hoffe.
Ja, doch schon.
Ja, da kann man halt sehen, wie kopflastig das ganze Spiel ist, ne? Denn ich meine, sie lagen halt beide lange bei even par, aber bei dem einen hat's halt die Schlaggewinne immer direkt wieder aufgefressen und der andere hat sich halt jedes Mal wieder auf even par zurückgebracht, so dass das Momentum halt eigentlich immer bei Reed lag, ne? Und er sozusagen immer das Positive vor Augen hatte. Und McIlroy irgendwie immer von was Negativem umgeben war in seinem Spiel.
Wir sprechen gleich noch über die Deutschen und über weitere Geschichten rund um das erste Major des Jahres hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Masters 2018 in der Rückschau hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Wir haben die Spitze abgehakt. Wir haben über die Enttäuschung und den Sieger gesprochen. Dort oben an der Spitze natürlich die Enttäuschung Rory McIlroy. Über den haben wir eben ganz ausführlich uns unterhalten mit den Kollegen von Golfpost, mit Robin Bulitz und Tobias Hennig und natürlich mit unserer meinsportradio.de Expertin mit Desiree Wolf. Jetzt gucken wir mal, was die Deutschen gemacht haben, was die Deutschsprachigen gemacht haben. Bernd Wiesberger, geteilter 24. geworden mit einem Score von minus 1, bester Deutschsprachiger. Also Bernhard Langer, der hat eine plus 3 am Ende gespielt, geteilter 38. geworden und Martin Keimer ist 48. mit einer plus 6 am Ende auf dem Leaderboard. Robin, wie würdest du den Auftritt der drei Deutschsprachigen bei diesem Masters zusammenfassen und analysieren?
Ja, ich würde sagen, mittlerer bis oberer Durchschnitt, sag ich mal. Ich fange mal mit Bernd Wiesberger an, der eigentlich wirklich gutes Golf gespielt hat die ganze Woche über. Das hat er immer wieder betont in seinen Interviews nach den Runden. Er zeigte sich eigentlich zufrieden, war wirklich in einer guten Verfassung und hat sich gut präsentiert, aber hat auch zugegeben, dass er auf den Grün sowohl am Moving Day als auch am Finaltag, wo dann doch tief geschossen wurde teilweise und von vielen auch, einfach keinen Zugriff gefunden hat. Ich glaube, wenn Bernd Wiesbergers Putter heiß gelaufen wäre am Wochenende, dann wäre da eine Top-15-Platzierung definitiv drin gewesen, weil er sowohl vom Tee als auch mit seinem Eisenspiel, mit seinem langen Eisenspiel wirklich gut unterwegs war. Dementsprechend ist Wiesbergers Vorstellung definitiv, nicht nur, weil er die beste Platzierung unter den deutschsprachigen Spielern hat, auch einfach, wie er sich präsentiert hat, sehr positiv einzuschätzen. Bernhard Langer brauche ich nichts zu sagen. Also, er hat schon wieder den Cut geschafft, hat nochmal eine Even-Par-Runde hinten rausgespielt, hat am Moving Day unter Par gespielt. Großartige Vorstellung. Ich hatte mir eigentlich erhofft, dass er in der Finalrunde nochmal richtig zündet, sage ich mal, weil er da mit Freddy Couples zusammen unterwegs war, also so der Flight der Altmeister, und ich dachte, die machen so ein bisschen, ja, was kostet die Welt, wir schießen hier nochmal unter Paar. Leider nicht passiert, aber ich ziehe meinen Hut davor, wie der Mann diesen Platz immer und immer wieder Jahr für Jahr spielt und ja, sich grundsätzlich fast immer ins Wochenende spielt, und da gibt es nichts zu sagen. Und ich glaube, dass wir uns auch in den nächsten, ja, zumindest 5 Jahren immer wieder über Bernhard Langer in Augusta freuen dürfen. Irgendwann wird es abnehmen. Ich glaube, seine durchschnittliche Drive-Länge war 265, 270 Yards. Das ist schon recht wenig für den Platz. Irgendwann geht ihm einfach dann die Länge aus. Muss man auch mal anerkennen. Ja, und Martin Keimer und Augusta, das wird weder eine Liebesgeschichte mehr noch dürfen wir da irgendwas erwarten.
Tobi, er hat ja Martin Keimer auf dem Peak seiner Karriere, als er Weltranglisten-Erster war, ja mal seine Schwungumstellung betrieben, um eben dem Platz im Augusta National ein bisschen näher zu kommen. War das der große Fehler des Martin Keimer in seiner Karriere?
Oh Gott, jetzt wird's ja direkt so fatalistisch.
Er hat danach ja noch weitere Majors gewonnen. Also man darf es nicht zu kritisch sehen, aber war das vielleicht so ein Punkt, was in seiner Karriere zumindest ja so eine kleine Delle reingebracht hat, dass er da irgendwo hinter was herläuft, was vielleicht einfach nicht passt?
Das glaube ich nicht. Ich würde auch nicht behaupten, dass er das gemacht hat, um in Augusta gut performen zu können. Er ist durch diese Schwungumstellung, glaube ich, zu einem kompletteren Spieler geworden. Er hat anschließend ja auch noch auch noch Turniere gewonnen, ne? Und auch noch mehr, oder zumindest ein Major gewonnen, 2015. Und das würde ich nicht sagen. Er ist dadurch ein kompletterer, ein besserer Spieler geworden. Und ich glaube, er schert sich eigentlich relativ wenig um Augusta. Es ist nun mal einfach so, er kann diesen, der Platz liegt ihm nicht. Wir reden bei Jordan Spieth zum Beispiel, irgendwie haben wir jetzt heute auch schon oft gesagt, das ist sein Wohnzimmer, der Platz liegt ihm. Und es gibt nun mal einfach Plätze, die ihm nicht liegen. Ja, und wenn du halt Pech hast, dass es nur ausgerechnet der Platz des Masters ist, den du nicht kannst, ja, dann nimm's halt hin. Und das finde ich eigentlich ganz gut bei Martin Keimer. Denn er nimmt es hin. Er nimmt es als persönliche Herausforderung. Und natürlich wirst du im Profisport an Ergebnissen gemessen. Aber wir dürfen mal nicht vergessen, dass es für Sportler auch um eine persönliche Weiterentwicklung geht in ihren Ergebnissen. Und wenn du halt immer, was weiß ich, immer 50. bist und dann wirst du in einem Jahr mal irgendwie 15., dann ist das ja auch eine positive Entwicklung, die selbstverständlich für Medien und Fans und bla im Grunde genommen nichts zählt, weil am Ende zählt der die grüne Jacke anhat. Das wird bei Keimer auf jeden Fall nicht passieren. Aber ich glaube, wie gesagt, für ihn persönlich ist das nicht so wahnsinnig schlimm. Und er hatte auch das ein oder andere witzige Zitat jetzt am Wochenende dabei gehabt, als er meinte, wenn Augusta kein Major wäre, dann würde ich hier todsicher nicht spielen. Hat er am Moving Day gesagt. Gestern meinte er dann noch, er ist jetzt froh, erstmal 12 Monate nicht wiederkommen zu müssen. Und dann sei mir eine Spitze noch erlaubt. Das könnte natürlich nächstes Jahr, wenn nicht bald mal was passiert bei Martin Keimer, auch vorerst das letzte Jahr sein, in dem er nach Augusta muss. Okay. Weil es einfach von der Weltranglistenposition her ganz genau dann nicht mehr reicht.
Und sein Startrecht, was er sich ja durch seinen US Open-Sieg da erarbeitet hat, das läuft dann auch eben aus und dann ist er relativ schnell diese Sorge möglicherweise los. Wir hoffen natürlich, dass er trotzdem noch weiter schafft, sich dafür zu qualifizieren und eben auch ja diese Saison jetzt auch sich noch steigert, denn sein Ziel ist ja irgendwo auch immer noch der Ryder Cup.
Ja, und das zu erreichen wird aber jetzt halt zunehmend schwieriger. Also zum einen muss man sagen, es wäre für Martin Keimer ja schon auch eine Herausforderung gewesen, sich jetzt da in Position zu bringen, sprich auf einen Qualifikationsplatz für das Ryder Cup Team zu bringen, wenn er die Verletzung nicht gehabt hätte, die er nun mal hatte am Handgelenk. Und das hat ihn jetzt halt nochmal wirklich viel Zeit gekostet. Und ich denke, das darf man auch nicht unterschätzen, wie sehr dich das auch aus dem Turnierrhythmus natürlich rausbringt. Insofern sehe ich tatsächlich diese Koinzidenz mit dieser Verletzung jetzt im selben Jahr und danach dann nicht wirklich natürlich, also für mich auch eigentlich erklärbar, nicht wirklich von einem Moment auf den anderen wieder ganz vorne mit dabei sein zu können. Weiß ich eben nicht, ob die Zeit ausreicht, um sich da noch so in Form zu spielen, dass er sich da qualifizieren kann. Wir würden das natürlich alle gern sehen, weil wir sehr, sehr gerne einen deutschen Spieler beim Ryder Cup dabei hätten. Aber ich glaube, wenn Martin Keimer sich jetzt nicht offiziell über die Punkteliste qualifiziert, was ein hartes Stück Arbeit noch ist, dann ist er in diesem Jahr auf jeden Fall nicht in dieser Form, obwohl er natürlich Ryder Cup Erfahrung hat und da auch seine Meriten auch schon verdient hat, aber ist er nicht in der Position, ein Captain's Pick zu sein. Also Stand jetzt, man weiß ja nicht, was in den nächsten Monaten passiert, vielleicht passiert da eine wundersame Auferstehung, aber Stand jetzt sehe ich so, dass er tatsächlich wirklich offiziell die Qualifikation schaffen müsste, um dabei zu sein. Nicht, weil ihn da keiner mag, sondern weil es einfach der Bonus der bisher geleisteten Teilnahmen ist so ein bisschen aufgebraucht und es drängen halt unglaublich viele andere Spieler da ins Team, die gerade aktuell eben so richtig super in Schuss sind und da wird er schwer haben. Und also es wird es spannend zu sehen, wie sich jetzt das Jahr weiter gestaltet für ihn. Ich würde es ihm wünschen, auf jeden Fall natürlich da mit bei zu sein, aber ich sehe es dieses Jahr durchaus ein bisschen schwierig.
Mit dabei.
Er hat ja gestern, vielleicht noch kurz als Nachtrag, gestern auch, fand ich ganz spannend, gesagt, er müsste jetzt wirklich einen super Sommer spielen. Und jetzt weniger was, sondern vor allem wie er es gesagt hat, klang schon so ein bisschen danach, als ob er mit dem Thema für sich, naja, jetzt nicht durch, aber er schien sich sehr bewusst zu sein, was es braucht, um das Ryder Cup Team noch zu machen. Und für mich persönlich klang es so, als ob er selber weiß, dass das in sehr, 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 sehr weiter Ferne liegt, das Ganze. Ich bin mir relativ sicher, haben wir gestern mit Robin drüber gesprochen, dass er beim Ryder Cup dabei sein wird, und zwar als Vizekapitän.
Ah, Robin, auch eine durchaus interessante Variante. Martin Keimer hat ja genügend Erfahrung, könnte von daher eben auch was mit einbringen, gerade vor allen Dingen natürlich, wir denken alle an Medeiner, an diesen Putt, der ja den Sieg gebracht hat.
Ja, auf jeden Fall, da spielen zwei Sachen rein. Desiree hat es gerade schon angesprochen, er hat sich verdient gemacht ums europäische Ryder Cup Team, definitiv, hat die Erfahrung, und warum wir ihn sehen werden, glaube ich, ist einfach seine extrem enge und gute Beziehung zum diesjährigen Captain Thomas Björn, der ihn aufgrund dessen mal, glaube ich, eben als Vizekapitän bestimmen wird und damit reinholen wird. Was eine kluge Entscheidung ist, muss ich wirklich sagen, weil Martin Keimer natürlich als Vizekapitän extrem nah an den Spielern dran ist. Also er ist noch aktiv, wirklich proaktiv auf der Tour, steht noch voll im Saft und hat die Bindung, ne? Und kann wirklich die jungen Leute ab dem Wechsel nach Europa, wenn es wieder losgeht. Er hat, glaube ich, in BMW Wentworth spielt er sein erstes European Tour Turnier und ab da ist er in Europa und kann die ganzen Jungs begleiten. Einen Tommy Fleetwood, einen Tyrrell Hatton, einen Matthew Fitzpatrick und die jungen Leute, die eben ins Ryder Cup Team drängen. Und das ist natürlich gut, wenn er da seine Erfahrungen weitergibt. Dementsprechend glaube ich, dass das der Fall sein wird. Und ja, wir werden es dann sehen Ende September in Paris. Und hoffentlich kann er dann Teil eines siegreichen Teams Europa sein.
Würden wir uns natürlich alle sehr drüber freuen. Ich weiß, einer möchte es verhindern, der ist auf jeden Fall auch dabei als Vice-Captain. Ob er spielen wird, das wird sich dann in den nächsten Wochen und Monaten dann erst erweisen, aber als Vice-Captain ist er auf jeden Fall schon qualifiziert und das ist Tiger Woods. Von dem hat man sich ja auch beim Masters, zumindest die Buchmacher haben sich sehr viel versprochen. Er selber hat ein bisschen tiefer gestapelt vor dem Turnier, hat gesagt, ich bin erstmal froh, dass ich überhaupt wieder dabei bin. Das sah ja vor wenigen Monaten noch überhaupt nicht danach aus, dass ich überhaupt noch mal bei einem Major abschlagen kann. So seine Worte. Er hat abgeschlagen. Tobi, wie hat Tiger Woods aus deiner Sicht abgeschnitten? Wie würdest du seinen Auftritt bewerten? Mit dem Sieg war es nichts, in Contention war auch nicht. Ich würde sagen, es war jetzt auch nicht unbedingt zu erwarten, aber viele andere haben ja gesagt, der muss wieder gewinnen, der kann wieder gewinnen.
Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht erwartet, dass Woods da wirklich um den Sieg irgendwie mitspielt. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass er einfach für die Spannung und für den, ja, was heißt für den Hype, aber einfach für die, um dein gewisses Bedürfnis zu befriedigen, ein bisschen weiter oben mitspielt. Aber ja, zu erwarten war es absolut nicht und er hat jetzt in seinem Spiel einfach zu viele Schwächen gehabt über 4 Tage. Er selber hat ja jeden Tag gesagt, dass seine Eisen wirklich schlecht waren. Ich weiß nicht warum, aber mit dem Driving war er zumindest am Finaltag halbwegs zufrieden. Auch, ja, da hat er schon besser gedrived als an den ersten Tagen, aber da hat er vom Tee so viel rechts in die Wälder gehauen. Das ist dann halt irgendwann auch nur so, ja, da wird's halt schwierig, ne? Gerade wenn dann die Eisen nicht so funktionieren, wie er sich das vorstellt. Gestern hat er gesagt, hat er dann auch noch irgendwie relativ schlecht gepattet, trotzdem gestern die einzige Unterpaarrunde gespielt mit der 69. Ist ja ganz schön anzusehen gewesen. Und damit hat er sich auch nochmal irgendwie auf den 32. Platz verbessert. Ich denke, es ist okay. Ich denke, es entspricht seinem derzeitigen Leistungsvermögen. Und wenn wir jetzt mal auf die bisherigen Turniere zurückschauen, die er gespielt hat, da muss man ja auch sagen, das waren ja noch nicht so viele. Der war ja im Prinzip jetzt 2 Jahre raus. Mhm. Ne? Und was willst du da erwarten, wenn du da jetzt 5, 6, 7, 8, 9 Turniere spielst? Da bist du noch nicht wieder da, wo du vorher warst und vor allem die Konstanz, wenn man jetzt sieht, Spieth, McIlroy, Fowler, Thomas, die spielen seit 2 Jahren ganz oben mit, in denen Tiger überhaupt nicht gespielt hat. Deswegen ist es, für mich ist es eine ordentliche Leistung, die seinem derzeitigen Vermögen, glaube ich, entspricht. Wenn man sieht, wie fit er wieder ist, in den letzten Wochen wurde ja viel darüber gesprochen, dass er die höchsten Schwunggeschwindigkeiten auf der Tour schon wieder erreicht. Da scheint also wirklich alles wieder zu funktionieren mit seinem Rücken. Und wenn er wieder die Konstanz findet, dass er Golf spielen kann, das hat er jahrelang bewiesen, dass er der Beste aller Zeiten ist. Ich hoffe, ich verkräme jetzt nicht die Jack Nicklaus-Fans. Ja, ich glaube, mit mehr Konstanz, mit noch mehr Turnieren, kommt er vielleicht wieder ein Stück näher dahin, wo er schon mal war. Und dann wird er vielleicht auch bei Turnieren wieder auf der PGA Tour wieder in Contention liegen. Ob er jemals wieder ein Major gewinnt, hoffentlich, weil mein Golfleben hat leider zu spät begonnen, um Woods in his prime zu sehen. Und ich möchte es gerne nochmal erleben.
Also mal gucken, ob es passieren wird. Robin, ein anderer großer alter Name, mit Verlaub sogar noch ein bisschen älter als Tiger Woods, Phil Mickelson, der hatte sich ja auch rechtzeitig vor dem Masters wieder in Form gebracht, einen Turniersieg in Mexiko gefeiert beim WGC und griff ja danach mit als Mit-40er, vielleicht auch als ältester 40er nochmal ein Major zu gewinnen. Hat jetzt beim Masters nicht geklappt. Nächster Versuch wird dann bei der US Open natürlich sein. Das ist das einzige Turnier in dieser Reihe, was ihm noch fehlt. Aber wo er auch wirklich drauf hinarbeitet und wie er selbst sagt, wo er sich vielleicht auch ein bisschen sehr viel Druck bei Majors macht, die eben nochmal zu gewinnen, weil er nicht mehr viel Zeit hat.
Ja, da gehe ich schon davon aus, dass der gute Mann sich da ein bisschen Druck macht. Aber ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, ich werde auch das 6. Jahr in Folge auf Phil Mickelson als Sieger der US Open tippen im kommenden Juni. Einfach, weil ich es ihm wirklich gönne. Nichts gegen Rory McIlroy, aber Phil Mickelson, Karriere-Grand Slam, das wäre einfach, das wäre die Krönung. Jetzt beim Masters, ja, ich hatte, klar, hatte ich ihn auch zu den Favoriten so ein bisschen mitgezählt, Geheimfavoriten würde ich sagen, nach seinem Sieg in Mexiko. Das Spiel sah auch gut aus tatsächlich zu Beginn zum Auftakt. Er konnte sich zurückkämpfen, hat doch einige Bogies in der Auftaktrunde gespielt. Aber was er dann da veranstaltet hat am zweiten Tag, das hat natürlich alles Weitere zunichte gemacht. Da war nichts mehr drin. Ich glaube, die 79 ist eine der schlechtesten Runden, die Phil Mickelson bis jetzt in Augusta gespielt hat. Da hat sie ihn in der M-Corner komplett zerlegt, davor auch schon, und dementsprechend war er raus. Super, super starke Finalrunde, muss ich sagen. Und er hat seinen Spitznamen, ich meine nicht Lefty, sondern Phil the Thrill, hat trotzdem alle Ehre gemacht am Moving Day und hat natürlich für mich persönlich für eins der Highlights gesorgt. Als er erstmal mit dem Triple Bogey angefangen hat und einen Luftschlag unter den Bäumen fabriziert hat und dann an der 8 aber mit dem Driver off the Deck einen Eagle gespielt hat. Diese Frontline war so Phil Mickelson-Style und genau deswegen ist es für mich einer der spektakulärsten und sympathischsten Spieler. Und wir sprechen uns in knapp 2 Monaten wieder, wenn er dann den Grand Slam gemacht hat.
Das machen wir. Ein Tag dann übrigens nach seinem 48. Geburtstag am Moving Day der US Open wird er 48. Also wenn das kein Geburtstagsgeschenk wäre, wenn die Golfgötter ihm da nicht hold sind, dann weiß ich auch nicht mehr. Desiree, gestern gab es auf der Runde noch ein paar interessante Fakten, interessante Schläge, gute Spieler. Wen würdest du da vom Schlusstag noch rausheben?
Paul Casey, auf jeden Fall. Paul Casey hat eine unglaublich tolle Runde gespielt, war halt von der Ausgangsposition leider viel zu weit weg, um dann letztendlich da noch wirklich ganz vorne mitmischen zu können, weil er eben an den ersten beiden Tagen leider 74, 75 gespielt hat und dadurch schon wirklich wahnsinnig weit hinten war. Das Ergebnis hat ihn dann dazu gebracht, dass er am Moving Day als letzter starten durfte, also nicht als letzter, als letztplatzierter, als erster starten durfte, mit dem berühmten Platzrekordhalter aus Augusta, der da immer rangezogen wird, wenn es eben eine ungleiche Anzahl ist, also sprich, wenn es eine ungerade Anzahl an Spielern ist und der letzte Spieler, also der letztplatzierte Spieler dann erstmal alleine losziehen muss, dann braucht er einen Zähler. Und Paul Casey hat ab diesem Moment dann sein Golfspiel entdeckt in Augusta und hat eine 69 und dann eben am Sonntag eine 65 gespielt. Und da war halt wirklich richtig, richtig tolles Golf dabei. Vor allem, also der hat schon auf den Frontline wirklich makellos einfach nur 3 Birdies gespielt, also kein Bogey meine ich mit nur. Und hat dann eine Birdie-Serie hingelegt von der 11 bis zur 15. Es war eine getrübte Birdie-Serie, weil in der Mitte war dann halt ein Eagle. Also das sieht natürlich jetzt nicht so gut aus. Also Wahnsinn, also Birdie, Birdie, Eagle, Birdie, Birdie. Und hat da wirklich also den Platz auseinandergenommen, buchstäblich. Bei ihm leider dann auf der 17 und auf der 18 2 Bogies, die dann auch den Course-Record verhindert haben. Aber das war halt so eine Runde, wo du richtig gesehen hast, der Typ kann Golf spielen und auch wieder natürlich Blick auf September, den im Ryder Cup Team zu haben. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr gute Ergänzung, weil der da richtig, richtig was zu beitragen kann aus meiner Sicht.
Also wir freuen uns alle auf Paul Casey. Tobi, und wir haben uns gestern auch über Webb Simpson gefreut mit seiner Eagle-Serie.
Ja, auch ein verrücktes Ding. Webb Simpson an der 7 und 8 zwei aufeinanderfolgende Eagles rausgehauen. Das gab's vorher beim Masters tatsächlich auch erst dreimal, ist das korrekt?
Dreimal, genau.
Ja, genau. Auch erst dreimal. unglaublich. Schön war auch, dass er weder auf der 7 noch auf der 8 den Putter in der Hand hatte für die beiden Eagles. Zwei Löcher, null Putts, ist auch eine witzige Statistik. Ja, auch von ihm eine klasse Finalrunde. Komischerweise hat auch er mit zwei Bogies aufgehört am Ende. Er hat sich trotzdem auch deutlich nochmal verbessert mit der 67er Runde auf den 20. Platz. Und ja, es war cool und das hat dieses Masters, es gab ja eh viele Rekorde dieses Jahr, ob jetzt diese Eagles, ob jetzt Paul Casey auf der Amen Corner, Sergio Garcia am Essentag in die andere Richtung mit sehr hohem Score. Ja, viele Rekorde gefallen, oder jetzt wieder mit neuen Leuten besetzt, die Rekorde geteilt haben. Und ja, Webb Simpson hat sich jetzt unsterblich gemacht in Augusta. Tolle Sache.
Das muss man auch erstmal schaffen. Und auch das ist natürlich eine wirklich großartige Leistung. Wir hatten gestern in der Live-Übertragung auch über Patrick Reed in anderem Zusammenhang nicht nur mit seinem Sieg und seinem Golfspiel gesprochen, sondern auch darüber, dass er eben gestern, obwohl es ein Sonntag war, eine Schlussrunde, nicht in Rot gespielt hat. Das hatte allerdings keinen Grund, dass er gesagt hat, jetzt ist Tiger wieder da, jetzt verzichte ich auf das Rot, was ja eigentlich auch eine Ehrerbietung an Tiger Woods ist, sondern es hatte schlicht und ergreifend mit dem Sponsor, mit Nike zu tun. Die haben nämlich für ihre Klienten eine Kleidungsvorschrift ausgegeben für den Schlusstag und das sah eben vor, dass dort, Desiree, wie hieß die Farbe?
Ja, ich war ja erst bei Fuchsia, aber ich würde das jetzt dem Augusta-Platz entsprechend auf Azalea ändern, weil ich glaube, das ist diese Farbe von diesen Blumen, die da überall in Augusta, also auch einfach sehr signature-mäßig rumhängen auf diesem Platz.
Also und deshalb eben Patrick Reed gestern nicht in Rot, sondern in Azaleenfarben. Und das passte natürlich dann hervorragend auch zu einem Sieger und es harmonierte auch ganz gut mit dem grünen Jackett, was er dann am Ende von Sergio Garcia übergezogen gekriegt hat. Sergio Garcia, dem jetzt das Schlusswort gehört, weil er nämlich, ja, Robin, was hat der gemacht? Er hat zwei Runden so gespielt, wie er noch nie gespielt hat im Augusta National, nämlich so schlecht, aber... Gut, er hat letztes Jahr gewonnen und hat in diesem Jahr eine Tochter gekriegt. Der war vielleicht gedanklich auch woanders.
Ja, der war gedanklich definitiv woanders, besonders an Loch 15 auf seiner Auftaktrunde. Oh, da hat er sich mal eben kurz ganz, ganz, ganz woanders hingesetzt und gedacht, ich ziehe mal mein Ding hier durch und zeige euch allen mal, ja, wie man für ein bisschen Entertainment sorgen kann. Nachdem er da seine 5 Bälle im Wasser versenkt hat, war das Turnier komplett gelaufen. Hatte vorher auch schon Doppelbogey gespielt auf der Runde, war allgemein nicht so gut unterwegs. Die zweite Runde, ja, das war dankbar und nett. Ich glaube, da hat er einfach gemütlich ein bisschen Golf gespielt und sich nicht wirklich großartig mehr konzentriert. ja, schlechteste Auftaktrunde eines Titelverteidigers, höchster Score in einem Loch geteilt. Würde ich sagen, auch zwei Rekorde aufgestellt, aber nicht so wie Webb Simpson. Oder Jordan Spieth mit ihren Finalrunden hat er halt vorne raus ein paar traurige Rekorde gesetzt. Ich glaube, ihn wird's kaum jucken. Er hat seinen Major gewonnen, letztes Jahr hat geheiratet, hat ein Kind gekriegt. Also dem Mann kann es gerade gar nicht besser gehen. Und da wird auch eine 13 am Loch 15 in Augusta nichts dran ändern, glaube ich. Dementsprechend wird er nächstes Jahr zurückkommen und wieder oben mitspielen.
Ich hoffe ehrlich gesagt, dass es ihn juckt, denn was er an der 15 veranstaltet hat, viermal vom selben Spot, viermal denselben Schlag zu machen, also eine derartig kapitale Fehlentscheidung, das sollte ihm definitiv eine Lehre sein. Ich frage mich immer noch, wie kann man nur? Warum macht er nicht einen anderen Schlag und spielt den Ball? Die Jungs haben ja den Spin unter Kontrolle. Dann musst du ihn halt anders da reinspielen. Ich glaube auch, dass sich das persönlich jetzt nicht so wahnsinnig berührt. Das ist okay. Das abgehakt für ihn, aber ich hoffe, dass er das kein zweites Mal machen würde, weil das ist also eine derart schlechte Entscheidung gewesen, auch dass der Caddy keinen Einfluss hatte, offensichtlich, oder ich weiß es nicht. Das ist mir unbegreiflich, wie man als Titelverteidiger so eine Fehlentscheidung treffen kann.
Wer wagt es, einem Masters-Sieger zu widersprechen? Im nächsten Jahr sollte der Caddy auf jeden Fall mehr Einfluss da dann ausüben auf diese Schlägerwahl seines Chefs. Wir werden es verfolgen, natürlich auch im nächsten Jahr, das Major, das Masters, großes Thema bei uns, aber die Golfsaison ist noch lang, das Highlight Ryder Cup steht noch an, wir haben noch 3 Majors zu absolvieren und jede Menge weiterer Höhepunkte und die kriegt ihr natürlich geliefert hier bei uns bei nurgolf auf meinsportradio.de in die Tiva in akustischer Form und natürlich schriftlich zum Nachlesen bei den Kollegen von golfpost.de. Solltet ihr reinschauen, auch alles zum Masters dort noch nachzulesen. Und die Kollegen Tobias Hennig und Robin Bulitz bleiben natürlich auch weiter dran am Thema Golf und nicht nur bei golfpost.de, sondern sie werden sich auch hier auf meinsportradio.de regelmäßig zu Wort melden. Danke euch beiden.
Sehr gerne.
Und Desiree, dir natürlich auch wie immer vielen Dank und bis nächsten Montag.
Sehr gerne, hat großen Spaß gemacht.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert die Heimspiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.